ARD.
Endlich Bundeskanzler, warum Friedrich Merz 2 Wahlgänge gebraucht hat.
Das Konklave beginnt. Ab heute wählen die Kardinäle einen neuen Papst.
Und besser einkaufen auf dem Land, hybride Dorfläden sollen helfen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallihallo, ihr habt's schon bis zum Mittwoch geschafft. Es ist der 7. Mai. Magdalena Bienert und Uli Spinnrath sind für euch da. Am Tag danach. Ich bin ja noch ein bisschen geredet. Heftig gestern. Also ich musste auch noch ARD Brennpunkt gucken, gestern zur Kanzlerwahl. Ich konnte nicht einfach. Es war wirklich zu aufregend.
Ja, guten Morgen erstmal. Hallo Magda.
Guten
Hallo
Morgen.
Hallo an euch alle. Ein bisschen Ordnung muss sein, aber du hast schon recht, es stimmt. Das war ein ziemlich besonderer Tag für Deutschland gestern. Deshalb lass uns auch am besten direkt darüber sprechen, was da im Bundestag passiert ist. Deutschland hat einen neuen Bundeskanzler, nämlich Friedrich Merz. Aber die letzten Meter in dieses Amt, die waren sehr, sehr holprig, finden auch diese Menschen in Leipzig und Mainz.
Ich bin froh, dass es im zweiten Wahlgang geklappt hat und hoffe, er nimmt das mit als, so einen gewissen Drang zur Demut.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich deutliches Zeichen, dass er eigentlich nicht der beste Kanzlerkandidat war, hinter dem weder die Bevölkerung vielleicht noch die anderen Parlamentarier stehen.
Friedrich Merz ist nicht mein Favorit, sage ich mal so. Ja, aber wir müssen jetzt damit leben, müssen mal schauen, wie das jetzt vorangeht mit ihm. Ich hoffe, er hält seine Versprechen. Ich hoffe, er führt das Land mal wieder ein bisschen weiter geradeaus.
Da rumort schon was, ja. Ich glaube, das ist nicht der beste Start.
Wenn jetzt am Anfang schon deutlich wird, dass nicht alle hinter ihm stehen, wie soll das dann auch werden in der zukünftigen Regierungszeit? Ja.
So Stimmen aus Leipzig und Mainz. Und wir fassen euch noch mal kurz zusammen, was da los war gestern. Erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Also, der Bundeskanzler wird ja vom Bundestag gewählt, also von den Abgeordneten. CDU und CSU und die SPD haben sich ja auf eine Koalition geeinigt, haben also auch eine Mehrheit im Bundestag. Und deshalb ist es eigentlich logisch, dass sie mit dieser Mehrheit auch den Kanzler wählen. Der braucht nämlich eine absolute Mehrheit, dachten zumindest alle vor der Wahl.
Genau, dass das klappt. Aber da ist eben was schiefgelaufen. Merz hat im ersten Wahlgang 6 Stimmen zu wenig bekommen. Das gab es, wie gesagt, vorher noch nie in Deutschland bei einer Kanzlerwahl. Und das bedeutet, dass mehrere Leute aus seiner eigenen Fraktion oder aus der SPD auch nicht für ihn gestimmt haben. Irgendwer ist da ausgeschert. Wer das war, das wird aber vermutlich nie rauskommen, weil die Wahl ist ja geheim. In seiner Heimat in Arnsberg im Sauerland, da haben die Leute jedenfalls auch schon heftig spekuliert, wie es denn dazu kommen konnte. Monika Osterhaus zum Beispiel, die sieht Merz manchmal beim Brötchen holen.
Vielleicht, weil alle immer sagen, er wäre hochmütig oder hätte so eine Art, nicht mit Menschen umzugehen. Ich denke, das ist nicht so, aber so kommt er dann manches Mal halt rüber. Und vielleicht mit der AfD, das wird ihm auch Stimmen gekostet haben. Diesen Blödsinn da vor ein paar Wochen.
Also große Aufregung gestern Vormittag, Entsetzen auch in vielen Gesichtern. Ein bisschen Schadenfreude bei der AfD, denen dieses Chaos gefallen hat. Eigentlich ist die Kanzlerwahl, wie gesagt, nur eine Formsache. Es wusste auch erstmal niemand so genau, was jetzt eigentlich zu tun ist. Also haben die Fraktionen das Grundgesetz rausgeholt und sich erstmal beraten.
Jo, und das Ergebnis davon war, die Geschäftsordnung des Bundestages, die musste sogar geändert werden, damit der zweite Wahlgang am gleichen Tag noch stattfinden kann. Das wurde auch gemacht. Und dann am Nachmittag ist nochmal gewählt worden und dann hatte Friedrich Merz doch noch die erforderliche absolute Mehrheit.
Also Friedrich Merz ist doch Bundeskanzler geworden. Gestern Abend hat er auch offiziell die Urkunde vom Bundespräsidenten bekommen und ist vereidigt worden.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Die Ministerinnen und Minister sind auch vereidigt. Es gibt also eine neue Regierung. Aber klar, der Kanzler als Chef dieser Regierung, der startet irgendwie ramponiert dann doch mit einem blauen Auge ins Amt, auch wenn er selbst das gestern Abend nicht so richtig zugeben wollte im Fernsehen.
Ja, und was das bedeutet, darüber wollen wir jetzt auch gar nicht spekulieren. Also für die Arbeit der Regierung, die Regierung hat jedenfalls eine ganze Menge zu tun. Die Wirtschaft schwächelt, sie will sich ja auch um die Eindämmung der illegalen Migration kümmern. Und dann ist da ja auch immer noch der Ukraine-Krieg und auch so ein gewisser Donald Trump im Weißen Haus. Also wirklich jede Menge Arbeit für die Bundesregierung. Friedrich Merz will auch schon heute nach Frankreich und Polen reisen, um mit den dortigen Regierungschefs zu sprechen. So, und dann ist da ja auch noch eine andere große Wahl, die viele, viele Menschen betrifft, nämlich die Wahl des neuen Papstes in Rom. Ja. Es treten zwar immer mehr Menschen aus der Kirche aus, aber in Deutschland sind immerhin noch knapp 20 Millionen Menschen in der katholischen Kirche und alle diese Leute bekommen ein neues religiöses Oberhaupt.
Ja, weltweit betrifft das sogar 1,4 Milliarden Katholiken. Heute beginnt also das sogenannte Konklave, die Papstwahl im Vatikan. Und das Ganze läuft natürlich streng geheim ab. Die wahlberechtigten Kardinäle werden in die Sixtinische Kapelle eingeschlossen. Das sind rund 130. Keine Infos dürfen rein oder raus. Es wird sogar das Mobilfunknetz im Vatikan abgeschaltet.
Ja, totale Nachrichtensperre. Kurz mal zum Verständnis. Mhm. Kardinal, das ist ein Titel in der katholischen Kirche. Das ist der zweithöchste Rang nach dem Papst. Und Kardinäle gibt es in allen möglichen Ländern der Welt. Nur Männer, wohlgemerkt, weil weibliche Kardinäle gibt es in der katholischen Kirche nicht.
Ja, dazu sagen wir nichts. Um zu gewinnen, braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Die wird aber oft nicht im ersten Wahlgang erreicht. Und deshalb dauert so eine Papstwahl häufig wirklich tagelang. Und nach jedem Wahlgang werden die Wahlzettel verbrannt. Dafür gibt es einen extra Ofen in der Kapelle. Und dem Feuer wird dann eine Chemikalie beigemischt, sodass aus dem Schornstein entweder weißer oder schwarzer Rauch kommt.
Genau, und gibt es keinen Gewinner, kommt schwarzer Rauch raus. Und wenn es einen Gewinner und damit auch einen neuen Papst gibt, kommt weißer Rauch raus. Der wird nach draußen geschickt und das sehen dann die vielen Leute im Fernseher oder auch im Vatikan,
live
die extra
vor
gekommen.
Ort.
Genau, die ja. extra gekommen sind. Das sind ja immer ja. auch hunderttausende Gläubige. Mhm. Kennt ihr wahrscheinlich auch noch aus den Nachrichten von einer der letzten Papstwahlen oder zum Beispiel auch aus Hollywood-Filmen Illuminati, da kommt das vor ja. bei Konklave. Das ist ja der Film über genau das, was jetzt gerade in Rom passiert. Der ist seit November letzten Jahres draußen, aber der Tod von Papst Franziskus, der hat den Film nochmal so richtig erfolgreich gemacht.
Münster, das ist eine ziemlich katholische Stadt. Sie ist ja auch Sitz eines Bistums und die Menschen dort haben schon gewisse Erwartungen an den neuen Papst.
Ich fände es natürlich irgendwie schon auch schön, wenn nicht ein weißer Europäer Papst wird.
Dass er alle Menschen im Blick hat einfach, egal welches Geschlecht, welche Religion, welche Zugehörigkeit einfach für alle Menschen und auch Tiere.
Das Allerwichtigste wäre mir, sich gegen jegliche Form von kriegerischen Auseinandersetzung noch aktiver und noch viel stärker als der vergangene Papst einsetzen würde.
Mir wäre es wichtig, dass es auf jeden Fall ein moderner Papst ist, der sich vielleicht auch ein bisschen für Frauenrechte, für Familien auch mit engagiert.
Ja, hehre Wünsche. Manche sprechen auch von einer fast übermenschlichen Aufgabe an den neuen Papst. Es gibt übrigens auch drei deutsche Anwärter, Kardinäle, die es werden könnten. Reinhard Marx aus München, Rainer Maria Wölki aus Köln und Gerhard Ludwig Müller. Der ist aber in Deutschland nicht so bekannt, weil er Richter am höchsten Kirchengericht im Vatikan ist.
Ja, von den dreien wird es vermutlich sowieso keiner werden. Es gibt nämlich andere Favoriten, zum Beispiel Pietro Parolin aus Italien. Das war der zweite Mann hinter Papst Franziskus. Der will das Zölibat aufweichen, also dass Geistliche keinen Sex haben dürfen, aber er ist auch gegen Frauen als Priesterin.
Und dann gibt es noch Luis Antonio Tagle von den Philippinen. Ein fröhlicher Mensch soll der sein, der singt gerne. Es gibt sogar YouTube-Videos von ihm. Er war lange Präsident der internationalen Caritas-Verbände und er stammt aus Asien, wo es immer mehr Katholiken gibt und ja, nicht wie bei uns in Europa immer weniger.
Und ob es einer der Favoriten wird, das ist auch noch nicht sicher. War in der Vergangenheit nicht immer so bei den Papstwahlen. Nee. Da wird nämlich auch echt viel hinter den Kulissen gedealt und um Stimmen geworben vorher. Also da ist auch sehr, sehr viel Politik dabei. Aber es wird auf jeden Fall gewettet auf die Papstwahl und zwar immer mehr.
Ja, in Großbritannien, Irland und den USA wird zunehmend Geld gesetzt. Das scheint da irgendwie ein Trend zu sein. In Italien allerdings, da ist es verboten. Also dass man auf religiöse Veranstaltungen wie die Papstwahl wettet. Ja, zumindest offiziell.
Unsere Kurznachrichten.
Der Streit zwischen den Atommächten Indien und Pakistan ist eskaliert. Indien hat gleich mehrere Ziele im Nachbarland angegriffen. Die Regierung sagt, das waren aber keine Militäranlagen, sondern terroristische Infrastruktur. Pakistan spricht von rund 40 getöteten und verletzten Zivilisten und hat umgehend eine Reaktion angekündigt.
Heute wird in Berlin der erste globale Jahresbericht der Taskforce gegen Antisemitismus vorgestellt. Er dokumentiert den starken Anstieg antisemitischer Vorfälle in den 7 größten jüdischen Gemeinden außerhalb Israels. Diese befinden sich unter anderem in den USA, Frankreich, Kanada und hier in Deutschland.
Und in der Fußball-Champions League steht der erste Finalist fest. Inter Mailand hat das Rückspiel gegen den FC Barcelona nach Verlängerung gewonnen. Und heute entscheidet sich dann, ob Paris Saint-Germain oder Arsenal London der Gegner wird. Und das Finale ist in München.
So, kommen wir zum Thema Einkaufen. Für mich in Berlin nahezu eigentlich zu jeder Tageszeit möglich. Auf dem Land sieht das natürlich ganz anders aus. Und ich kenne das auch aus dem weitläufigen Brandenburg. Da stehen wirklich inzwischen viele Läden leer. Aber man erkennt teilweise noch, da stand mal Konsum drüber oder es war ein kleiner Supermarkt, der jetzt aber schon lange dicht hat. Meistens, weil sich einfach kein Nachfolger dafür gefunden hat. Oder ja, manchmal rentiert sich es halt auch einfach nicht mehr.
Genau, gegen die großen Ketten ist da oft wenig Chance. Wir nehmen euch jetzt mal mit nach Rheinland-Pfalz. Da gibt es das Modellprojekt Hybride Dorfläden. Und das Land hat da die Umrüstung von 4 Dorfläden eben für den sogenannten Hybridbetrieb gefördert. Das heißt, dieses Konzept macht den Leuten flexibles Einkaufen möglich, und zwar außerhalb der Öffnungszeiten.
Ja, also wenn das Personal Feierabend hat, dann kann man mit Selbstscanner, Kassen und Zugangs- und Sicherheitssystemen trotzdem noch einkaufen gehen. Ich habe das jetzt gerade in den Osterferien auf Usedom erlebt. Da hatte der Edeka, hat mir eigentlich vor der Nase zugemacht um 18 Uhr. Und ich konnte dann aber noch mit meiner Karte, ich weiß gar nicht mehr, ob EC oder Kredit, die musste ich vorne an die Tür halten. Und dann ging sie auf. Mhm. Drinnen gab es noch einen Security-Mann. Und dann bin ich da so mit 4, 5 anderen Leuten wirklich ganz entspannt einkaufen gewesen.
Und dann am Ende bezahlen mit so einer Selbstscannerkasse oder wie?
Ja, genau, genau. Natürlich unter dem wachsamen Auge des Sicherheitsmannes.
Klar.
Und in Rheinland-Pfalz im Landkreis Bern-Kastel-Wittlich hat jetzt auch der erste von 4 hybriden Dorfläden in Klausen geöffnet.
So, und diese Läden, die sollen dabei helfen, die Vorortversorgung im ländlichen Bereich zu sichern, weil es ist da oft eben so, dass der nächste Supermarkt eine ganze Ecke weg ist. Aber so ein Laden, der ist ja auch nicht nur zum Einkaufen gedacht, der ist ja auch vor allen Dingen in kleineren Orten ein Treffpunkt für die Bevölkerung. Angelika Meyer zum Beispiel ist Geschäftsführerin von dem Laden in Klausen.
Also in erster Linie haben wir das gemacht, um nochmal soziale Kontakte möglich zu machen, weil verhungern muss ja niemand in einem Ort, wo in den Nachbarorten auch Geschäfte sind. Aber es ist so, dass es schon für einige ein wichtiger Treffpunkt ist, dass sie nochmal sich unterhalten können, treffen können, mit anderen ein bisschen reden und eigentlich soziale Kontakte auch zu pflegen.
200.000 Euro gibt das Land Rheinland-Pfalz dazu zu diesem Modellprojekt und bietet den Kommunen dann auch konkrete Hilfestellung an bei der Neugründung und auch bei dem Erhalt von Dorfläden. Also die Kommunen werden da schon von der ersten Idee bis zur Geschäftsöffnung auch begleitet vom Land.
Ja, coole Sache, und es werden auch niemandem jetzt die Arbeitsplätze weggenommen, sondern es ist wirklich ein Zusatzservice. Also die Leute können außerhalb der Öffnungszeiten einkaufen gehen. Na klar, am Ende beruht das auch ein bisschen auf Vertrauen, dass da am Ende des Einkaufs auch alles bezahlt wird. Aber Angelika Meyer zum Beispiel hat in ihrem Dorfladen in Klausen da ganz gut vorgesorgt.
Ich denke, man muss es einfach ausprobieren. Wir haben von der Technik her sehr viele Überwachungskameras. Die Technik ist auch sehr gut, dass man auch sehr gut alles erkennen kann. Und es wird natürlich auch kontrolliert. Das muss man jetzt einfach abwarten. Ich denke, Vertrauen ist immer da, muss man immer voraussetzen, dass nichts passiert. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich denke, im normalen Alltagbetrieb passiert auch einiges, was man so vielleicht gar nicht so genau mitbekommt.
Ja, hast du natürlich recht. Also gerade im großen Supermarkt, wenn der tagsüber voll ist, da kann man auch klauen. Und es gibt ja dann, wie bei dir im Beispiel Usedom, auch immer noch Security-Mitarbeiter, die ein Auge darauf haben. Diese modernen Dorfläden, die gibt es übrigens nicht nur in Rheinland-Pfalz, hast du ja eben auch schon erzählt. An der Ostsee wird das gemacht, in Thüringen auch zum Beispiel. Im Ort Judenbach kauft Sabine Pfeiffer zum Beispiel regelmäßig im Dorfsupermarkt ein. Der hat regulär nur bis 16 Uhr geöffnet, aber mit einer Kundenkarte kann man 24 Stunden da rein.
Man hat seine Ruhe, vor allem gerade als Mutter oder diese ganze Hektik, dieser Stress, den wir im Alltag haben. Es ist trotzdem, da kann man mal kurz durchatmen, jetzt gehe ich mal in alle Ruhe durch den Laden.
Ich fühle sie. In Judenbach leben 60% Senioren, und während Corona hat dann da der einzige Dorfladen dauerhaft zugemacht und wurde vor 2 Jahren wiederbelebt. Und da können die Kunden auch auf den Anrufbeantworter quatschen, ihre Einkaufsliste durchgeben oder eine WhatsApp schicken und werden dann wirklich persönlich jeden Donnerstag beliefert. Und das und diese 24-Stunden Einkaufsmöglichkeit, das bringt natürlich ein großes Stück Lebensqualität zurück ins Dorf.
Ja, ist eine gute Sache, sowas. So, ich bin schon wieder raus nach einem Tag Podcasten mit dir. Du bist morgen mit Sebastian hier am Start. Und
jawohl.
Das, obwohl du ja eigentlich morgen in Berlin Feiertag hättest, oder?
Ja, ich ganz alleine mit meinen anderen knapp 4 Millionen Berlinerinnen und Berlinern. Wir haben wirklich mal ganz alleine einen einmaligen Feiertag vor uns. Morgen wird der 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus gewürdigt. In Frankreich, Tschechien und der Slowakei wird der 8. Mai sogar, es ist ein gesetzlicher Feiertag, da wird jedes Jahr an das Kriegsende erinnert. Wir hier wenigstens einmalig.
Nee, in NRW ist morgen kein Feiertag, in den anderen Bundesländern auch nicht. Aber wenn ihr Berlinerin oder Berliner seid, so wie Magda, dann genießt es, wenn ihr ausschlafen könnt und nicht arbeiten müsst, trotz Feiertag. Ansonsten an alle anderen, kommt gut durch den Mittwoch, macht's gut. Ciao.
Bis morgen, tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.